Liebe Gemeinde, Paulus, der Apostel, hat unser Leben in der Nachfolge gern mit einem Wettlauf verglichen. In seiner ganz persönlichen Bilanz, im letzten Paulusbrief, im letzten Kapitel, also 2. Timotheus 4, da schreibt Paulus: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Lauf vollendet. Gut zu starten ist das eine. Aber noch wichtiger ist es, dass wir ankommen am Ziel, dass wir dranbleiben bis zum Schluss, dass wir die Ziellinie überqueren. Und darum hat Paulus an anderer Stelle mal gesagt, im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 13, da sagt er: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und darum ist Paulus so froh, dass er den Philippern dann schreiben kann, wie wir es in der Lesung von Bruder Schulz eben gehört haben, Philipper 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Christsein ist also wie ein Marathonlauf. Und beim Marathonlauf ist es wichtig, dass wir uns von Anfang an darauf einstellen, dass es nicht 2 Kilometer sind, die vor uns liegen, nicht 5 Kilometer, nicht 10 Kilometer, sondern eben 42,196 Kilometer. Der Marathonlauf ist lang. Durchhalten, ankommen. Und darum kann diese persönliche Lebensgeschichte des Königs Salomo für uns so wichtig werden. Wir befinden uns ja zurzeit in der Predigtreihe über die Könige Israels und darin wiederum in einer Folge über Salomo, die wir heute abschließen werden. Er hatte ja so gut angefangen. Als Gott ihn fragte, was soll ich dir geben? Da sagte Salomo: Bitte gib mir ein weises und gehorsames Herz. Das brauche ich. Ich bin eigentlich überfordert mit meiner Aufgabe. Gib mir ein weises und gehorsames Herz. Er hatte gut angefangen. Und dann hat er diesen großen Auftrag ausgeführt, den Gott für ihn vorgesehen hatte, den Bau des Tempels. Das hatten wir am letzten Sonntag miteinander studiert. Da hatten wir gesehen, Gott redet auch durch äußere Formen zu uns. Aber wir hatten auch gesehen, die Form ist nicht das Leben selbst. Die Form allein genügt nicht. Gott will unser Herz, das ist das Entscheidende. Und dennoch sollen wir auch mit den Formen sorgsam umgehen. Und dann hatten wir darauf hingewiesen, dass es eben für die Gemeinde des Neuen Testaments nicht so viele detaillierte einzelne Vorschriften wie im Alten Testament gibt, dass wir hier viel mehr Gestaltungsspielraum haben, was die Gebäude angeht, die Form der Liturgie, die Frage der Mitgliedschaft und so weiter. Und dennoch sahen wir, müssen wir uns darum bemühen, auch für diese Formfragen jeweils Lösungen zu finden, von denen wir geistlich überzeugt sind, dass sie im Sinne Gottes sind, dass sie seiner Ehre dienen, dass sie der Verkündigung seines Evangeliums dienen, dem Bau seiner Gemeinde dienen. Darum geht es. Das war letzten Sonntag. Und da hatten wir Salomo als ein gutes Vorbild erlebt. Es ist ihm ein Herzensanliegen gewesen, dem Herrn bis in die Einzelheiten hinein gehorsam zu sein. Und auch nach dem Tempelbau konnte Salomo als König dann noch viele Erfolge verzeichnen. Es ist ihm manches gelungen. Und heute kommen wir dann auf die Zielgerade zu sprechen. Wir stehen vor dem Schlusskapitel seiner Biografie. Und da stoßen wir plötzlich auf einen unerwarteten Befund. 1. Könige 11, Sie haben den wichtigsten Abschnitt dieses Kapitels auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Noch in Kapitel 10 wird berichtet, wie die Königin von Saba Salomo besucht, sehr beeindruckt ist von allem, was er dort aufgebaut hat, von der Pracht, von dem Reichtum, von der Effektivität, wie der Staat funktioniert, von der Bildung, von der Kultur. Und dann beginnt Kapitel 11 mit diesem Aber. In der deutschen Übersetzung steht das Aber am Anfang. Das ist aber auch im Sinne genau richtig. Aber. Und jetzt geht's los. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Die Tochter des Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Das war also für Harems von Königen relativ normal in der damaligen Zeit, in der Umwelt. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Also im Gegensatz zum Herzen seines Vaters David ist er gemeint. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon, und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem greulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Milkom, das ist derselbe wie Moloch, so steht es auch in manchen Übersetzungen. Es ist ein und dieselbe Gottheit. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Götzen räucherten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo: Weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids willen, meines Knechtes, und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Und der Herr erweckte Salomo einen Widersacher, den Edomiter Hadad vom königlichen Geschlecht in Edom. Dann 23, auch erweckte Gott dem Salomo noch einen Widersacher, Reson, den Sohn Eljadas, der von seinem Herrn Hadad-Eser, dem König von Zuba, geflohen war. Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda, Salomos Vogt, seine Mutter hieß Zerua, eine Witwe, hob die Hand auf gegen den König. Die Zeit aber, die Salomo König war zu Jerusalem über ganz Israel, ist 40 Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids, seines Vaters, und sein Sohn Rehabiam wurde König an seiner Stadt. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, dieses Wort richtig zu verstehen und zu erkennen, was du uns in unserer Lage damit sagen willst. Amen. Was für ein tragischer Bruch in diesem Leben. Wie tief ist die Kluft zwischen dem guten Anfang, den großen Verheißungen, die über dem Leben des Salomo lagen, und diesem traurigen Finale. Er scheitert gewissermaßen noch auf den letzten Kilometern, noch auf der Zielgeraden. Und darum heißt der Titel dieser Predigt auch: Wie ein Weiser zum Toren wird. Wie ein Weiser zum Toren wird. Und der Untertitel: Das tragische Ende einer Traumkarriere. Das tragische Ende einer Traumkarriere. Im Deutschen gibt es ja eine Redewendung, die ist eigentlich humorvoll gemeint. Kennen Sie wahrscheinlich, wenn jemand mit großem Anspruch begonnen hat und dann doch nicht viel dabei herauskam. Ja, das wird ja manchmal auf Politiker angewendet, die haben große Reformvorhaben und am Ende kommt dann bestenfalls ein Minigesetz raus. Dann sagt man oft in der Presse, der ist als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Die großen Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. In der Politik kann man drüber lachen. Mancher bekommt noch eine zweite Chance, nochmal als Tiger abzuspringen. Bei Salomo ist es so tragisch, weil dieses Scheitern am Ende steht. Danach kommt nichts mehr. Das ist das Tragische hier. Das ist das letzte Kapitel seiner Biografie. Am Ende steht dieses tragische Fazit, wie ein Weiser zum Toren wird. Und vergessen wir nicht, wie viele Kapitel können wir über die guten Seiten dieses Königs lesen, über die Erfolge seiner Regierungszeit. 1. Könige Kapitel 2 bis Kapitel 10, 2. Chronik Kapitel 1 bis Kapitel 9. So viel Text. Und jetzt genügt ein einziges Kapitel, um dieses traurige, tragische Ende zu beschreiben. 1. Könige 11. Die Sache kommt in 2. Chronik gar nicht mehr vor. Das ist interessant. 2. Chronik 9 hat nur noch diese kurze Bemerkung. 2. Chronik 9, da heißt es, was aber mehr von Salomo zu sagen ist, das Frühere und das Spätere. Siehe, das steht geschrieben in der Geschichte des Propheten Nathan, sowie in den Prophezeiungen Ahias von Silo und so weiter. Und Salomo regierte zu Jerusalem über ganz Israel 40 Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt David, seines Vaters. Und sein Sohn Rehabiam wurde König an seiner Stadt. Mehr steht da gar nicht. Ja, die 2. Chronik konnte natürlich das 1. Königebuch voraussetzen. Das war sozusagen die Grundlage. Das war ja da schon mal berichtet. Und so hat das 2. Chronikbuch sich erspart, dieses dunkle Kapitel nochmal zu wiederholen. Also nur im 1. Königebuch steht das. Der Tempelbau ist in beiden Büchern beschrieben. Die großen Erfolge sind in beiden Büchern beschrieben. Das Ende nur noch hier. Besonders tragisch sind dabei die ersten Wörter von Vers 4. Wenn Sie mal reinsehen. Und als er nun alt war. Sind vielleicht aufgefallen. Also Weisheit und geistliche Reife im Alter sind keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit. Ja, diese Einsicht hat die Kirchengeschichte leider immer wieder bestätigt. So manches Mal ist das passiert, etwa dass Leiter von Glaubenswerken, die sich in jüngeren Jahren bewährt hatten, die sehr, sehr treu und mutig gewesen waren, am Ende wieder viel von dem zerstörten, was der Herr durch sie aufgebaut hatte. Das heißt nicht, dass die ihr Heil verloren hätten, ihre Rettung, aber sie haben viel von dem Segen kaputt gemacht, für sich und für andere. Anfangs hatten sie noch für die Wahrheit gekämpft und später haben sie sich mit den Verhältnissen arrangiert. Und um das vor sich zu rechtfertigen, haben sie vielleicht gesagt, wir sind jetzt altersweise geworden. Aber oftmals waren sie nur kampfesmüde geworden. Wie wird unsere Zielgerade sein? Gestern telefonierte ich mit jemandem. Die Person sagte sinngemäß, ja, ich will aufpassen, dass im Laufe des Lebens mein Gewissen nicht oberflächlicher wird. Ich will da aufpassen. Paulus hat uns darum ans Herz gelegt, wachsam genug mit uns selbst umzugehen, damit der Hochmut sich nicht durch die Hintertür in unser Herz schleicht. 1. Korinther 10 sagt Paulus, ja, wer meint, er stehe, der möge wohl zusehen, dass er nicht falle. Und er hat dabei möglicherweise auch an Salomo gedacht. John MacArthur erzählt mal, dass seine Frau Patricia ihm vor vielen Jahren eine Handarbeit gestickt hat mit dem Bibelwort aus Micha 6, walk humbly with thy God. Also wandle demütig vor deinem Gott. Und John MacArthur hat sich diese Stickarbeit so vor seinen Schreibtisch gehängt, dass er sie jederzeit möglichst sehen kann. Walk humbly with thy God. Auch zu diesem Ziel hat der Herr uns dieses tragische Ende Salomos in seinem Wort mitteilen lassen, um uns demütig zu machen. Um vor allem, um uns anzuspornen, den Glaubenslauf bis zum Ende durchzustehen. Bis zum Ende. Und uns vor falscher Selbstsicherheit zu bewahren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wodurch Salomo letztlich gescheitert ist. Wie es zu diesem tragischen Ende gekommen ist. Und dazu können wir in diesem Kapitel aufregende Hinweise finden. Was hat Salomo auf der Zielgerade scheitern lassen? Erstens, geduldete Schuld. Das ist das Erste, geduldete Schuld. Das sind die ersten drei Verse. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Dann werden die alle aufgezählt, die Völker, aus denen die kamen. Aus solchen Völkern, von denen der Herr gesagt hatte, geht nicht zu ihnen, lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden eure Herzen gewiss ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe, 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen. Und die Frauen verleiteten sein Herz. Schauen Sie, Salomo hat sich hier eigenmächtig über eine ganz klare Anweisung Gottes hinweggesetzt. Das war absolut eigenmächtig. Das war nicht ein einmaliges Versehen. Das war nicht ein Ausrutscher. Sondern das war willentlich und über einen längeren Zeitraum hinweg. Natürlich hatte er einerseits dabei auch politische Motive. Damals wurden durch Verheiratung Verträge zwischen Völkern bekräftigt und diplomatische Beziehungen ausgebaut. Das war üblich. Aber Gott hatte solche Verbindungen ausdrücklich untersagt. Und zwar nicht wegen Ausländerfeindlichkeit. Also Israel wären die Letzten gewesen, die ausländerfeindlich gewesen wären, ja. Fremde genossen in Israel großzügige Fürsorge, wenn sie bereit waren, sich gutwillig in das Volksganze einzufügen, so gut sie konnten. Aber Gott hat es verboten wegen der geistlichen Gefahr, die damit verbunden war, nämlich der Gefahr der Unterwanderung ihrer Glaubensüberzeugung. Und da hat es ganz klare Ansagen gegeben, zum Beispiel im 5. Mose 17, Vers 17. Da hatte der Herr ihnen sagen lassen, und das besonders auf den König bezogen, er soll nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde. Nicht viele Frauen, damit sein Herz nicht abgewandt werde. Und in 2. Mose 34, Vers 15 und 16 steht das dann nochmal. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, sie dich nicht einladen und du von ihrem Opfer isst. Und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst. Und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Gefahr der Anpassung, Gefahr der Unterwanderung, Gefahr der Ablenkung von dem wahren, lebendigen Gott. Und diese Aussagen waren Salomo bestens bekannt, das wusste er. Und er hat sich trotzdem selbstgefällig drüber hinweggesetzt. Er hat diese Schuld in seinem Leben wissentlich geduldet und sich dann immer tiefer darein verstrickt. Erst die ungehorsamen Eheschließungen mit den Andersgläubigen. Und als die Damen dann erstmal da waren in Jerusalem, dann stellten sie auch Forderungen. Ja, von wegen hebräische Leitkultur oder sowas. Wir wollen gefälligst zu unseren eigenen Göttern beten. Und was macht Salomo? Beginnt Salomo jetzt die große Heidenmission unter seinen Frauen? So nach dem Motto, wenn wir erstmal verheiratet sind, kann ich sie ja immer noch zum Herrn führen? Nein, es läuft genau umgekehrt. Es läuft genau umgekehrt. Salomo tut, was man von ihm verlangt. Er gehorcht seinen Frauen. Anstatt selbst zu missionieren, wird er missioniert. Und es passiert genau das, wovor Gott hier gewarnt hatte. Genau das passiert. Schauen Sie, hatte Salomo noch vorher auf dem Berg Zion Gottes Tempel gebaut. Darüber haben wir ja letzten Sonntag ausführlich geredet. Auf dem Berg Zion Gottes Tempel entsteht nun gegenüber, wahrscheinlich so im Bereich des Ölbergs, eine, ja, man kann sagen, eine postmoderne Multikulti-Kolonie. Vers 7 beschreibt eine postmoderne Multikulti-Kolonie. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Chemosh war der Götze der Moabiter, Milkom, das war Moloch. Und um Moloch zu ehren, war es damals üblich, Kinder zu opfern. Ich weiß nicht, ob das in Israel geschehen ist, aber es kann sein. Zumindest war das ein Altar für einen Gott, der forderte, ihm Kinder zu opfern. Salomo lässt es machen. Gegenüber dem Tempel Gottes. Und dann Vers 6 redet noch von Astarte, das war die Göttin der Tyra und Sidonia. Und die galt als Göttin der Fruchtbarkeit und deswegen gehörte zu deren Kult auch in der Regel die Tempelprostitution. In der Ekstase sei man der Gottheit besonders nah. Und das sind noch längst nicht alle. Es geht ja dann munter weiter, Vers 8. Ebenso tat Salomo, steht da, für alle seine ausländischen Frauen. Es entsteht so etwas wie ein Park der Religionen und der Ölberg sieht aus wie die Expo. Park der Religionen auf dem Ölberg. Und wir fragen erschrocken Salomo, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du da zuschauen? Du kennst doch den lebendigen Gott. Du weißt doch, was das bedeuten muss. Du trägst doch die Verantwortung. Und Salomo würde vielleicht antworten, ich schaue doch gar nicht zu. Und das ist leider wahr, Vers 5. Er schaut nicht nur zu, sondern er macht mit. Da steht, so diente Salomo der Astarte, der Göttin, derer von Sidon und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Sie haben richtig gelesen, das steht hier, Salomo diente denen. Unfassbar. Erst erlaubt er den Götzendienst, dann sorgt er für die äußere Ausstattung des Götzendienstes und lässt diese Tempel und Schreine auf dem Ölberg bauen. Und schließlich macht er selbst mit beim Götzendienst. Und damit ist sein Scheitern vorprogrammiert. Er hat die Schuld in seinem Leben geduldet und sich da immer tiefer reingerannt, hineingelebt, hineinverstrickt in diese Schuld. Vielleicht zunächst aus politischem Kalkül. Das war damals, wie gesagt, durchaus üblich. Aber Erste Könige macht auch deutlich, für Salomo war das nicht nur ein persönliches Opfer, das er für die Stabilität des Staates und seiner internationalen Beziehungen brachte. Das war für Salomo kein Opfer. sondern hier in Vers 1 steht deutlich, aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und in Vers 2 steht, er hing an ihnen mit Liebe. Da war sein Herz dabei. Und das Hauptproblem damals war nicht in erster Linie die Polygamie, also die Mehrfachehe. Das war zwar von Gott nicht vorgesehen, Gott hat von Anfang an in der Schöpfung einen Mann, eine Frau, ganz klar vorgesehen. Aber es war zu dem Zeitpunkt noch nicht ausdrücklich verboten. Das Problem waren die Ehen mit Ungläubigen. Das war das Problem, die Ehen mit Andersgläubigen. Und nun kann man natürlich über Salomos Motive spekulieren. Vielleicht haben die vielen Frauen seine Eitelkeit geschmeichelt. Vielleicht wurde er irgendwann emotional abhängig von ihnen und damit seelisch erpressbar. Wahrscheinlich wollte er auch gegenüber anderen mächtigen Königen nicht zurückstehen, so als Statussymbol, wenn die einen großen Harem haben mit mehreren hundert, dann kann ich das auch. Man darf ja nicht zurückstehen. Und vielleicht wollte er irgendwann auch dann seinen Einfluss, seine Macht dadurch erweitern, dass er die Abgrenzung gegenüber den Religionen aufgab. Ja? Geben wir uns ein bisschen pluralistischer, das kann ja nicht schaden. Dann bekommen wir mehr Einfluss, wir können mit mehr Leuten kooperieren. Und aus dem Pluralismus wird Synkretismus, Religionsvermischung. Einerseits hatten die Frauen ihn dazu getrieben, aber andererseits hat er selber kräftig mitgemacht und Gefallen daran gefunden. Und liebe Gemeinde, wenn wir diesen Bericht so lesen, dann fällt auf, wie modern oder man könnte sogar fast sagen postmodern Salomo sich hier verhält. Eigenartig. Martin Lloyd-Jones hat das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Er hat gesagt, im Gegensatz zu früher legen die modernen Menschen heute 400 Meilen in einer Stunde zurück statt in vier. Aber sind sie erstmal am Ziel angekommen, dann machen sie genau das Gleiche wie die Menschen früher. Die Technik hat sich geändert, die äußeren Möglichkeiten haben sich geändert, aber nicht das menschliche Herz. Postmoderner Salomo, der Mensch ändert sich nicht. Und damals wie heute stehen wir in der Gefahr, Schuld in unserem Leben zu dulden. Und damals wie heute kann zum Beispiel falscher Umgang mit Sexualität, mit Frauengeschichten ein Einfallstor dafür sein. Und an diesem Punkt ist Gottes Warnung im Neuen Testament mindestens so deutlich wie im Alten. Wenn Sie daran denken, wie Paulus in 2. Korinther 6, Vers 14, die Christen eindrücklich davor warnt, sich mit Nichtchristen zusammenzutun. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum wir in unserer Jugendarbeit immer wieder sehr großen Wert darauf legen, den Jugendlichen deutlich zu machen, befreundet euch nicht mit Nichtchristen. Es gibt Leid über Leid, Not über Not. Und in der Regel ziehen die Nichtchristen die Christen weg vom Glauben, so wie es auch bei Salomo war. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das sagt das Neue Testament genauso und Salomo ist das beste Beispiel dafür, wohin die Sache führt, wenn man es anders macht. Sexualität, Freundschaft. Bei anderen ist die Eitelkeit das Einfallstor oder Geldgier. Oder Geltungssucht, oder Machtstreben, oder Minderwertigkeitskomplexe, die man irgendwie kompensieren will, oder Trägheit, oder Bequemlichkeit, oder Ruhmsucht. Jeder von uns muss sich da fragen, wo seine gefährdeten Punkte sind. Selbstgefälligkeit. Und dann sammelt sich Schuld in unserem Leben, die uns nicht mehr unruhig macht. Das ist das Problem. Es sammelt sich Schuld, die uns nicht mehr unruhig macht, die da liegen bleibt. Die wir sehenden Auges zulassen. Geduldete Schuld. Und man möchte am liebsten dazwischen rufen, Salomo, wie konntest du dabei noch ruhig schlafen? Du warst verantwortlich für den Götterpark. Du hättest einschreiten können. Gott hatte dir doch so viel Weisheit geschenkt, Salomo. Du musstest doch sehen, dass du dir dein ganzes Leben kaputt schlägst. Dass du dir deinen ganzen Segen kaputt schlägst. Dass dir dein ganzes Reich früher oder später um die Ohren fliegen wird. Du konntest dir doch an fünf Fingern einer Hand abzählen, wohin das führen würde, Gott so herauszufordern. O Salomo, warum bist du nicht eines Morgens aufgeschreckt und hast gesagt, ich muss hier raus? Ich muss die Frauen wegschicken. Ich muss die Göttertempel abreißen. Ich muss mein Volk warnen, bevor es zu spät ist. Salomo, warum hast du immer weitergemacht? Und Gottes Wort gibt uns in gewisser Hinsicht eine Antwort auf diese Frage. Gottes Wort zeigt uns, wohin Schuld, die wir in unserem Leben dulden, uns früher oder später bringen wird. Und das müssen wir unbedingt sehen hier. Schauen Sie am Ende von Vers 3. Da steht, seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz, man kann das so übersetzen, vollends fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Und so diente er denen dann. Schauen Sie, das ist das Zweite. Aus geduldeter Schuld wird zweitens ein geteiltes Herz. Geteiltes Herz. Das ist sein Problem. Und diese Verse zeigen genau, wie es dazu kam. Sie verleiteten sein Herz und sie neigten sein Herz fremden Göttern zu. In der Menge-Übersetzung ist das großartig klar herausgearbeitet. Da heißt es zunächst, seine Frauen zogen sein Herz vom Herrn ab. Und dann in Vers 4, und seine Frauen wandten sein Herz anderen Göttern zu. Das ist eine klassische Bekehrung, die hier vorliegt. Sie zogen es vom Herrn ab und wandten es den anderen Göttern zu. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 beschreibt Paulus so die christliche Bekehrung. Ihr habt euch abgekehrt von den Göttern zu dienen dem wahren Gott. Und Salomo hat sich genau umgekehrt, abgekehrt von dem wahren Gott, um zu dienen den heidnischen Götzen. Nein, bei ihm ging es nicht so weit, dass er den lebendigen Gott verlassen wollte. Das nicht. Irgendwie wollte er seinen alten Glauben schon behalten. Das schon. Aber wie steht es hier in Vers 4? Sein Herz war nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn. Und in Vers 6 wird es nochmal wiederholt. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und er folgte nicht völlig dem Herrn, im Unterschied zu seinem Vater David. Nicht ungeteilt, nicht völlig, nicht ganz. Und wie Gott das beurteilt, steht dann in Vers 9. Der Herr wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz abgewandt hatte. Also in Vers 4 steht nicht völlig, in Vers 6 steht nicht gänzlich oder nicht völlig. Und Gott beurteilt das in Vers 9 so, was heißt hier nicht völlig, nicht gänzlich, er hat sich abgewandt. Wenn dein Herz nicht ungeteilt bei Jesus ist, dann beurteilt er das so, dass du dich von ihm abgewandt hast. Wenn dein Herz nicht ungeteilt bei Jesus ist, dann beurteilt er das so, dass du dich von ihm abgewandt hast. Das ist Vers 9. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das klingt hart. Und wenn wir das hören, dann wird uns Angst und Bange. Hat denn dann überhaupt jemand bei Gott eine Chance? Ist das nicht bei jedem von uns so, dass wir unsere schwachen Stellen haben? Haben wir nicht alle noch Sünde in unserem Leben? Und ihr Lieben, gerade für diese Sorge hat Gott uns einen wunderbaren Trost in diesen Text hineinschreiben lassen. Ich habe mich so gefreut, als ich den entdecken durfte. Was steht in Vers 4 am Ende? Da steht, Salomo hatte ein geteiltes Herz im Unterschied zu David. Und was steht in Vers 6? Gleich nochmal, damit wir uns nicht vertun. Salomo folgte nicht völlig dem Herrn im Unterschied zu David. Was heißt das? Das heißt, David hatte ein ungeteiltes Herz. David folgte völlig dem Herrn. Das heißt das. Ja, Moment mal. Hatte David nicht auch viel Dreck am Stecken? Hatte David nicht auch da dieses Problem mit Bathseba? Ehebruch in Tateinheit mit verdecktem Mord? Oh ja, David war auch ein Sünder, wie wir, wie Salomo. Aber wo lag der Unterschied zwischen David und Salomo? Dass von dem einen gesagt wird, er folgte dem Herrn ganz und von dem anderen, er tat es nicht. Was war der Unterschied? David hat seine Schuld bereut. David hat um Vergebung gebeten. David hatte diese sehnsüchtige Bitte, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Psalm 51. Das war seine Sehnsucht. Und David konnte jubeln, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, dein heiligen Namen, der dir alle deine Sünden vergibt und reinigt all deine Gebrechen, der dein Leben erlöst vom Verderben. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist der Unterschied. Kannst du dich darüber freuen, dass deine Sünde vergeben ist? Das ist die Frage. Hast du Sehnsucht danach, dass der Herr dir immer wieder ein reines Herz schenkt? Das ist der Unterschied zwischen einem geteilten und einem ungeteilten Herzen. Beide beflecken sich mit Sünde. Beide sind anfällig und gefährdet. Aber das ungeteilte Herz fleht Jesus um Vergebung an. Das ungeteilte Herz kann nicht ruhig bleiben, wenn es um Schuld weiß. Das ungeteilte Herz hat ein tränendes Auge. Und das geteilte Herz, siehe Salomo, das nimmt die Sünde hin. Das geteilte Herz, das richtet sich mit der Sünde ein. Das geteilte Herz, das nimmt die Sünde zur Erkenntnis, ohne unruhig zu werden. Das geteilte Herz hat kein Verlangen danach, von der Sünde wegzukommen. Das geteilte Herz ist ruhig und zufrieden mit seiner Schuld. Auf welcher Seite stehst du? Salomo oder David? Vielleicht hast du auch ähnlich viel Gutes von Salomo empfangen, von Gott empfangen wie Salomo. Und schaut, Vers 9 erinnert nochmal daran, wie reich Gott den Salomo doch mit seiner persönlichen Nähe beschenkt hatte. Zweimal war er ihm erschienen, das steht am Ende. Salomo hatte sich von ihm abgewandt, von dem Gott, der ihm doch zweimal erschienen war. In Kapitel 3 und in Kapitel 9 können Sie es nachlesen. Zweimal. So nah ist ihm Gott gekommen. Und trotzdem waren Salomo die heidnischen Frauen letztlich wichtiger gewesen als Gott. Das ist die Wahrheit. Und er hat es hingenommen und er hat es zugelassen, dass sie sein Herz Schritt für Schritt weggezogen haben. Und mit dem Ergebnis, und das ist jetzt so alarmierend, mit dem Ergebnis, dass sein Herz eine völlig andere Ausrichtung bekam. Das steht hier. Ja, Sie wissen ja, das Herz im Hebräischen ist das Zentrum der Person, das Zentrum unseres Denkens, das Zentrum unseres Urteilens, das Zentrum unserer Entscheidung. Und dieses Herz hat sich Schritt für Schritt verändert bei Salomo. Sein Urteil hat sich verändert. Seine Bewertungen haben sich verändert. Seine Maßstäbe haben sich verändert. Seine Prioritäten haben sich verändert. Sein ganzer Blick auf die Welt hat sich verändert. Und was geschah? Seine Weltsicht wurde immer unrealistischer. Je weiter er sich von Gott entfernte, umso unrealistischer wurden seine Bewertungen. Ja? Wie er Gott sah, absolut unrealistisch. Er glaubte, dass er vor dem heiligen Gott mit so einem Leben durchkommen würde. Das hätte er früher nie geglaubt. So unrealistisch wurde sein Blick von Gott, aber auch immer unrealistischer die Beurteilung seiner selbst. Immer unrealistischer, wie er sich und seine eigene Schuld sah, weil sein Herz sich verändert hatte. Und sein Herz hatte sich verändert, weil er die Schuld geduldet hatte. Und irgendwann konnte er dann nicht mehr sehen, wie es wirklich war. Fehleinschätzung oder Fehleinschätzung. Und zu diesen Fehleinschätzungen gehörte dann auch dieser Irrtum, er könne es sich leisten, den einen oder anderen Bereich seines Lebens ruhig Gott vorzuenthalten. Also, wen ich mir als Freundin nehme, das ist nun ein Bereich, den muss ich nicht mit Gott abmachen. Da muss ich nicht vorher fragen, Herr, was ist dein Wille, was ist wohlgefällig in deinen Augen, was ehrt dich? Den Bereich kann ich zum Beispiel schon mal ganz alleine entscheiden. Oder wie ich mit meiner Zeit umgehe. Oder wie ich in bestimmten Situationen Menschen gegenüber entscheide. Das kann ich schon alleine. Und Salomo hat wirklich geglaubt, damit durchzukommen. Salomo hat wirklich geglaubt, damit vor Gott bestehen zu können. So unrealistisch. Und wohlgemerkt, diese Umkehrung seiner Lebensrichtung erfolgte nicht über Nacht. Das war eher ein langer Prozess, in dem Gott viel Geduld mit ihm hatte. Ich will nur noch mal ganz kurz daran erinnern, schon in Kapitel 3, 1. Könige 3, als alles noch gut lief, als Salomo noch um Weisheit gebeten hat, um ein gehorsames Herz, da gab es schon diesen Hinweis. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Das schwang mal kurz mit 1. Könige 3, Vers 1, also als noch alles gut war. Da gab es schon diesen Hinweis und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau. Da ging das schon mal los, aber da spielte das noch keine große Rolle. Und da steht dann dennoch, zwei Verse später, 1. Könige 3,3, Salomo hatte den Herrn lieb. Da war das Verhältnis noch intakt zu Gott. Und hier hätte noch alles gut werden können. Salomo hat um ein weises und gehorsames Herz gebetet. Und Gott hat ihm das geschenkt. Und er hätte damals die Sache noch in Ordnung bringen können. Mit wachsender Einsicht. Er hätte die ägyptische Prinzessin irgendwie nach Hause schicken können oder zumindest dafür klare Verhältnisse sorgen können. Und sagen so, weitere ausländische Frauen hole ich mir nicht ins Haus. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und als er schließlich alt war, Vers 4 in unserem Kapitel 1. Könige 11, da kam es dann zu dieser negativen Bekehrung. Da kam diese Bekehrung dann zu einem gewissen Abschluss. Und da ging die Saat der heidnischen Frauen vollends auf. Und jetzt, zum Schluss seines Lebens, wurden die Konsequenzen auch immer deutlicher. Und das ist das Letzte, was wir hier sehen. Geduldete Schuld, geteiltes Herz und am Ende stehen drittens gefährliche Folgen. Gefährliche Folgen, nicht nur für Salomo selbst, aber für ihn zuallererst. Und das steht hier in den Versen 11 bis 14. Darum sprach der Herr, weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Und dann erweckt der Herr ihm Widersacher. Wissen Sie, Salomo starb mit der traurigen Gewissheit, mein Sohn Rehabiam wird den Thron über das Königtum Israel nicht mehr lange innehaben. Mit diesem Bewusstsein starb er. Ihm wird ein Mini-Königtum übrig bleiben. Vers 13. Ich will nicht das ganze Reich losreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids Willen, meines Knechts um Jerusalem Willen, das ich erwählt habe. Das war sozusagen, eigentlich waren es ja zwei Stämme, die ihm blieben, Juda und Benjamin. Aber Benjamin war so klein, dass man die beiden Südstämme eigentlich zu einem zusammenfassen konnte. Und später waren sie dann auch meistens als Königreich Juda benannt worden. Also eigentlich nur ein Stamm. So klein. Und genau so hatte es Gott ja Salomos Vater angekündigt. Gott hatte zu David gesagt, wenn deine Söhne mir ungehorsam werden, dann wird der Segen weggehen. Ich werde zu meinem Plan stehen. Ich werde letztlich einen davidischen Messias kommen lassen. Aber die Linie deiner Söhne wird versickern und versiegen. Und sie wird nicht direkt zum Messias hinführen. Gottes großer Plan wird nicht in Gefahr geraten. Das steht in Kapitel 11, Vers 39 ausdrücklich nochmal. Ich rate Ihnen sehr, lesen Sie mal das ganze Kapitel in dieser Woche. In Vers 39, da sagt Gott, ich will das Geschlecht Davids demütigen, doch nicht für alle Zeit. Also Gottes Verheißung für David wird bleiben und sich erfüllen. Durch diese ganze tragische Königsgeschichte hindurch. Aber Salomos Linie wird keinen Erfolg haben. Und der leibliche Stammbaum von Jesus in Lukas 3 zeigt das auch. Jesus war ein leiblicher Nachkomme von Davids Sohn Nathan, aber nicht von Davids Sohn Salomo. Aber viel wichtiger noch die Frage, was wurde geistlich aus Salomo? Wurde er gerettet am Ende oder verloren? Werden wir ihn im Himmel wiedersehen oder nicht? Ehrlich zugegeben, wir wissen es nicht. Einige Ausleger sehen in seinem Predigerbuch am Ende, Prediger 12, ein Hinweis darauf, dass er hier möglicherweise von seiner eigenen Buße spricht. Prediger 12, das ist ein beeindruckendes Kapitel über das Vorbereiten auf den Tod und das Sterben. Und da heißt es am Anfang, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Und in diesem Kapitel 12 des Predigerbuches, das letzte Kapitel des Predigerbuches, er wird dieses Buch ziemlich zum Ende seines Lebens geschrieben haben. Da steht in den letzten beiden Versen, Vers 13 und Vers 14, folgendes. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Das heißt, Gott wird der letzte Richter über jedes Leben sein. Und ich hoffe sehr, dass die Ausleger recht haben, die sagen, das ist möglicherweise kurz vor seinem Ende geschrieben worden. Und hier haben wir einen versteckten Hinweis darauf, dass Salomo doch noch Buße getan hat. Mehr können wir nicht sagen. Aber das ist eindeutig. Sünde hat gefährliche Folgen. Und je mehr Einfluss und Verantwortung wir haben, jeder von uns, umso mehr Menschen sind von den Folgen unserer Schuld betroffen. Als erster war Salomos Sohn Rehabiam. Er erbte ein Reich, dessen innere Auflösung schon längst begonnen hatte. Als Salomo stirbt, befindet sich sein Reich schon in Auflösung. Noch zu Lebzeiten, Salomos welkt die alte Herrlichkeit dahin. Und Gott sorgt dafür, dass Salomo auch seine Widersacher zu spüren bekommt. In Vers 14, der Edomiterfürst Hadad, das ist die Gefahr aus dem Süden. In Vers 23, aus dem Norden, Rezon schickt sich an, Salomos Reich zu bedrohen. Das sind nicht alles historische Zufälle, das ist Gottes Gerichtshandeln, sagt uns der Text. Und nicht nur von außen droht Gefahr, sondern auch aus dem Inneren braut sich Widerstand zusammen. Ausgerechnet Jerobeam, von dem werden wir in den nächsten Wochen noch hören. Und das ist bitter. Ausgerechnet Jerobeam wird jetzt in Position gebracht. Das musste für Salomo besonders schwer sein, denn er hatte den Jerobeam als jungen Mann gefördert. Er hatte dessen Karriere unterstützt im Staat. Und jetzt wird dieser Jerobeam quasi zum Königsmörder, zum Revoluzzer, der von innen her die Opposition gegen Salomo aufbaut. Und noch zu Lebzeiten bekommt Salomo also diese gefährlichen Folgen zu spüren. Und vielleicht liegt darin auch ein letzter Weckruf Gottes an ihn. Bedenke doch, wo du hingekommen bist. Warren Wiersbe, der eine wunderbare Auslegung zu diesem Buch geschrieben hat, sagt sinngemäß, jetzt, wo alles auseinanderzubrechen drohte, hätte Salomo sich doch endlich vor Gott beugen müssen. Jetzt spätestens hätte er doch auf sein Angesicht fallen und seine Schuld bereuen können. Er hätte sich doch nur an sein Tempelgebet erinnern müssen, das wir letzten Sonntag uns auch angeschaut haben. Und er hätte sagen können, und Herr, und wenn wir in Schuld geraten und wenn du uns schlägst, weil wir dich vergessen haben, dann wollen wir zu diesem Tempel hin zu dir beten. Wir wollen dich anrufen, wir wollen unsere Schuld bekennen und dich bitten, dass du uns wieder zurechtbringst. So hätte er jetzt ganz persönlich doch beten können. Aber davon hören wir nichts. Und so nehmen die gefährlichen Folgen ihren Lauf für Salomo selbst, für seinen Sohn Rehabeam, der das Königtum bald verlieren wird, für sein ganzes Volk, das schon bald in zwei Hälften auseinanderbrechen wird, in Nordreich und Südreich. Aber auch für die Heiden, denen Salomo doch die Botschaft vom wahren Gott hätte verkündigen müssen. Und wir lesen nichts davon, dass er das getan hat. Wir lesen auch nichts davon, dass er die Königin von Saba mit der Botschaft des rettenden Gottes konfrontiert hätte. Nichts. Und ob diese demütige Beugung unter Gottes Gericht danach noch kam, das werden wir in der Ewigkeit mit Sicherheit erfahren. Viel wichtiger für uns aber ist am Ende diese andere Frage: Wie kommen wir durch? Wie können wir wissen, dass wir auf der Zielgeraden nicht scheitern? Wie können wir wissen, dass es uns nicht ähnlich ergehen wird wie Salomo? Dass wir den Marathonlauf der Nachfolge bis zum Ende bestehen. Das Wichtigste, woran wir uns klammern dürfen und sollen, ist Gottes Verheißung. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und wenn Sie sich an Jesus Christus als Ihren Retter klammern, wenn Sie ihn anrufen als Ihren Erlöser, Herr, rette und bewahre mich, dann wird er Sie mit hundertprozentiger Sicherheit durchbringen. Dann gilt, was Philipper 1, Vers 6 sagt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Darauf dürfen wir uns stützen, daran dürfen wir uns klammern. Und darin dürfen wir unseren Frieden finden, ihr Lieben. Und man muss deutlich sagen, in dieser Hinsicht sind wir wirklich noch ein ganzes Stück besser dran als Salomo. Wir dürfen zur Gemeinde Jesu gehören. Wenn du an Jesus hängst, dann gehörst du zur Gemeinde Jesu Christi. Wenn du Vergebung deiner Schuld von Jesus Christus erbeten hast, wenn du an ihn als den Sohn Gottes und den Retter der Welt glaubst, dann gehörst du zu Jesus Christus. Und dann gehörst du zu seiner Gemeinde. Und dann hast du den Heiligen Geist. In einer Weise, wie das im Alten Testament noch gar nicht möglich war, dann hast du ihn. Ob du es spürst oder nicht, dann ist er bei dir. Und du hast Jesu feste Zusage für seine Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir dürfen Heilsgewissheit haben. Wir dürfen Heilsgewissheit haben, wenn wir zu Jesus gehören. Aber das heißt im Neuen Testament nun gerade nicht, dass wir ja dann ja so nachlässig und locker unverbindlich unseres Weges gehen und alles nicht so ernst nehmen sollen. Das heißt es gerade nicht. Ja, Jesus hat versprochen, dass er uns festhält. Aber Jesus gebraucht dabei, wie er uns festhält, auch seine ernsten Mahnungen. Jesus setzt seine ernsten Mahnungen ein, um uns festzuhalten. Und in diesem Prozess beteiligt er uns. Er sorgt für die Grundlage. Er sorgt für die Sicherheit. Er hält uns fest. Aber er nimmt uns in diesen lebendigen Prozess mit hinein und er ruft uns zur Wachsamkeit auf. Er ruft uns zur Treue auf gegenüber seinem Wort. Und er ruft uns auf zur völligen Hingabe, zur gelebten Heiligung. Auch, siehe Salomo, auch im Alter. Und damit schließt sich der Kreis. Ich bin überzeugt, Jesus hat uns auch dafür, dass wir dranbleiben auch im Alter, dieses tragische Beispiel von Salomo gegeben. Daran können wir nämlich lernen, worauf man auch im Alter achten muss. Als er alt wurde, Vers 4, aber womit man gar nicht früh genug beginnen kann. Auch im Alter darauf achten, aber gar nicht früh genug kann man damit beginnen. Und deshalb möchte ich zum Schluss dieser Predigt einige praktische Ratschläge zusammenfassen, die man bei Salomo entdecken konnte. Und Sie werden das gleich nach dem Gottesdienst als Lesezeichen mitnehmen können. Diese Lesezeichen liegen dort vorne auf dem Klavier. Und ich möchte Sie herzlich bitten, sich jeweils so ein Lesezeichen mitzunehmen. Sie können das in Ihre Bibel legen. Und die Hörer im Internet können dieses Lesezeichen über E-Mail gerne bei uns bestellen. Ich habe das, was auf diesem Lesezeichen steht, die Salomo-Regel genannt, weil die Anfangsbuchstaben dieser Sätze untereinander gelesen den Namen Salomo ergeben. Das ist also die Form des Akrostichons. Und ich habe es deswegen Salomo-Regel genannt, weil diese Sätze dazu dienen sollen, Salomos Ende in unserem Leben gerade zu vermeiden. Also, die Anfangsbuchstaben dieser sechs Sätze ergeben den Namen Salomo. Erstens, Sorge für dein Herz. Sorge für dein Herz, das ist der erste Satz. Wir haben gesehen, dass das Salomos Hauptproblem war. Dass sein Herz Schritt für Schritt völlig falsch ausgerichtet wurde. Und darum, sorge du für dein Herz. Sei realistisch und ehrlich dir selber gegenüber. Sei sensibel für deine Sünde und bitte Jesus, dass er dich immer wieder reinigt und dass er in deinem Herzen regiert. Sorge für dein Herz. Und dann der zweite Satz beginnt ja mit A, Salomo. A, achte auf die Ehe. Achte auf die Ehe. Das gilt natürlich vor allem für die Verheirateten. Achte auf deine Ehe. Aber auch für die anderen, für die Nichtverheirateten, ist es wichtig, in diesem ganzen Bereich nach Gottes Willen zu leben. Und jeder Mensch in unserer Gesellschaft kann Ehen unterstützen, kann auch für andere Ehen beten und ihnen helfen. Achte auf die Ehe. Bei Salomo war hier das Einfallstor für seine zunehmende Entfremdung von Gott. Darum achte auf die Ehe. Und dann der dritte Satz, beginnt mit L. Lebe auch im Alter ganz für Jesus. Der ist mir auch besonders wichtig. Lebe auch im Alter ganz für Jesus. Schauen Sie, je älter Salomo wurde, umso mehr hat er sein Leben selbst bestimmt. Beziehungsweise umso mehr hat er sich von den heidnischen Frauen bestimmen und manipulieren lassen. Wir wollen es besser machen. Darum lebe du auch im Alter ganz für Jesus. Setze dich auch im Alter ganz für Jesus und seine Gemeinde ein, soweit es deine Kräfte erlauben und solange es deine Kräfte erlauben. Und das ist so schön, dass wir in jedem Alter für Jesus leben dürfen, unabhängig von der körperlichen Kraft. Ich weiß von vielen älteren Menschen, die einfach nicht mehr die Kraft haben, aus ihren Zimmern herauszugehen und die doch sagen, ja, ich lebe für Jesus, ich bete jeden Tag, ich habe Zeit zum Beten. Ich habe meine Listen, ich denke dran und Leute können mich anrufen, wenn sie Anliegen haben und ich bete für sie. Und ich kann andere anrufen und sie stärken. Ich darf auch im Alter ganz für Jesus leben. Wie gesund oder wie krank ich bin, es kommt auf das Herz an. Und schauen Sie, das finde ich so großartig, dass das Leben, ich habe mich so gefreut, als mir das so klar wurde, dass das Leben auch im Alter noch genauso herausfordernd sein wird. Jeden Tag neu für Jesus zu leben. Das ist so schön. Lebe auch im Alter ganz für Jesus. Und Gemeinden brauchen Menschen, die im Alter ganz für Jesus leben. Und ich bin immer wieder so froh, wenn mir ein älterer Bruder oder eine ältere Schwester sagt, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, ich bete jeden Tag für sie und für ihren Dienst und für ihre Familie und für ihre Gemeinde. Und dann der vierte Satz. Salo. Oh. Orientiere dich an guten Vorbildern. Zweimal erinnert uns der Text daran, dass Salomo diesen integren, gläubigen Vater hatte. Zweimal. Was war das für ein gutes Vorbild für den Salomo? David war nicht makellos, Aber David hat den Herrn geliebt. Und an David hätte Salomo sogar lernen können, wie man aus einer sündigen Frauengeschichte wieder herauskommt und Gottes Vergebung findet. Sogar das hätte er an seinem Vater lernen können. Aber Salomo hat es versäumt, sich durch gute Vorbilder herausfordern zu lassen. Und darum orientiere du dich an guten Vorbildern, die auch im Alter treu waren, die durchgehalten haben, die sich, auch als sie alt waren, nicht haben aufhalten lassen von den Schwierigkeiten des Alters in ihrem Blick auf den Herrn. Und lass uns vor allem aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Fünfter Satz, M. Meide Versuchungen. Meide Versuchungen. Das ist der fünfte Satz. Als Salomo alt wurde, war sein Gewissen schon so abgestumpft, dass er Versuchungen gar nicht mehr als solche erkannte. Ja, oft fängt es ja mit einer kleinen Versuchung an und ehe man sich's versieht, steckt man in einer großen Sünde drin. Im Alter ist Salomos Herz dann endgültig in die falsche Richtung abgekippt. Lasst uns den Herrn um ein sensibles und starkes Gewissen bitten. Lasst uns den Herrn darum bitten, dass wir Versuchungen jeglicher Art, körperliche Versuchungen, geistige Versuchungen, geistliche Versuchungen, dass wir die erkennen und überwinden. Und dabei wollen wir uns selbst gegenüber nicht zu großzügig sein. Wir wollen uns selbst gegenüber nicht zu großzügig sein, lieber anderen gegenüber großzügig. Also meide Versuchungen. Und schließlich sechstens, Salomo, oh, ordne dich verbindlich in geistliche Gemeinschaft ein. Ordne dich verbindlich in geistliche Gemeinschaft ein. Salomo lebte in schlechter Gesellschaft. Das haben wir gesehen. 700 Frauen und 300 Konkubinen noch dazu. Viele davon aus dem Heidentum. Salomo lebte in schlechter Gesellschaft. Was ihm offensichtlich fehlte, war geistliche Gemeinschaft, in der er regelmäßig Stärkung und Korrektur gefunden hätte. Und je größer seine Verantwortung, umso mehr hätte er diese Gemeinschaft gebraucht. Mancher denkt, dass es im Alter nicht mehr nötig ist, verbindlich Bruderschaft zu leben. Und dann wird man einsam und angreifbar. Aber wir alle brauchen die Brüder und die Schwestern. Ihr Lieben, auf der Zielgeraden brauchen wir einander erst recht. Und darum dieses sechste: Ordne dich verbindlich in geistliche Gemeinschaft ein. Nehmen Sie dies bitte als Lesezeichen mit, diese Salomo-Regel. Sorge für dein Herz, achte auf die Ehe, lebe auch im Alter ganz für Jesus, orientiere dich an guten Vorbildern, meide Versuchungen und schließlich ordne dich in geistliche Gemeinschaft ein. Und dann lass uns darum bitten, dass der Herr uns so auf seinem Wege mitnimmt. Und dann wird Jesus auch an uns das wahrmachen, was er in Psalm 42 versprochen hat und womit ich jetzt schließen werde. Da heißt es im Psalm 42 ab Vers 14, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du treu bist und dass du versprochen hast, deine Schafe durchzutragen bis ans Ziel. Herr, bitte bewahre uns alle vor der Schuld und vor dem Scheitern, wie wir es bei Salomo gesehen haben. Halte uns alle fest bei dir. Die Jungen, aber die Alten ganz genauso. Und hilf uns, dir Tag zu Tag treu zu sein und froh und dankbar deinem Ziel entgegenzugehen. Herr, wir brauchen dich und wir danken dir für deine Treue. Amen.